Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert.
Die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit.
Am Anfang war die Zone, Nachkriegszeit in Freiburg.
Folge 3: Von der Partei zu den Parteien. Zwölf Jahre lang wurde Deutschland von einer Partei regiert. Die NSDAP hatte mit ihrem Machtantritt die konkurrierenden Parteien aus der Zeit der Weimarer Republik ausgeschaltet. Die großen Arbeiterparteien SPD und KPD wurden verboten, die bürgerlichen Parteien wie das Zentrum oder die Liberalen lösten sich unter Druck selbst auf. Überlebende Politiker dieser Parteien waren nach dem Ende des Naziregimes als unbelastete Personen die Ansprechpartner für die Besatzungsmächte. Sie wurden zu Bürgermeistern, später auch zu Ministern der ersten Landesregierung gemacht. Der Neuanfang des politischen Lebens vollzog sich somit unter der Führung von alten Politikern, alt an Lebensjahren und ausgestattet mit den Erfahrungen und Prägungen aus der Weimarer Republik. Die junge Generation war beim Aufbau neuer politischer Parteien schwach vertreten. Das lag zum einen an der Tatsache, dass die jungen Männer im Krieg verheizt oder noch in Gefangenschaft waren. Zum anderen an der Diskreditierung der Politik insgesamt durch die Nazi-Partei. Die Generation der jungen Deutschen, die voll und ganz durch den narzisstischen Gleichschaltungsapparat gegangen war, verhielt sich nach der Kapitulation apolitisch und beschäftigte sich mit den unmittelbaren existenziellen Problemen oder versuchte, einen Teil der gestohlenen Jugend unter den neuen Verhältnissen nachzuholen. Die ersten neuen politischen Ansätze in Freiburg waren lose Zusammenschlüsse von ehemaligen Partei- oder Gesinnungsfreunden, die sich von früher kannten und irgendwie überlebt hatten. Die Bildung von Parteien oder Organisationen war durch Besatzungsdekret verboten. Erst im Februar 1946 durften sich in der französischen Zone wieder Parteien öffentlich betätigen. Das politische, auch das parteipolitische Leben begann sich jedoch bereits im Frühjahr 1945 zu regen. Politiker, die von der Besatzungsmacht für kommunale Aufgaben herangezogen wurden, fanden sich auf dieser Ebene zu Arbeitsgemeinschaften zusammen. So entstand in Freiburg zunächst die Sozialistische Aufbaugruppe, zusammengesetzt aus Sozialdemokraten und Kommunisten, dann, als auch Christen und Bürgerliche hinzukamen, die Antifaschistische Aufbaugruppe, die in der Habsburger Straße 85 ihre Anlaufstelle hatte. Obwohl nicht ausdrücklich erlaubt, wurde der Zusammenschluss von der Besatzungsmacht stillschweigend akzeptiert, zumal etliche französische Offiziere aus der Résistance stammten und als Ansprechpartner für die deutschen Antifaschisten diesen aufgeschlossen waren. Diese Offiziere wurden allerdings bald abgelöst und im Zuge der beginnenden Ost-West-Konfrontation durch stramm antikommunistische, gaullistische Militärs ersetzt.
Sozialisten schließt die Reihen, die fromme Brust, die Banner weht, es gilt die Arbeit zu befreien.
Die antifaschistischen Politiker der ersten Stunde unterstützten den kommissarischen Oberbürgermeister Dr. Keller und engagierten sich in den drängendsten Tagesaufgaben. Das waren in erster Linie die Beschaffung und Verteilung von Wohnraum und von Lebensmitteln, aber auch die ersten Maßnahmen zur Entnazifizierung. Aus den Reihen der antifaschistischen Aufbaugruppe, die später noch einmal umbenannt wurde zur antifaschistischen Arbeitsgemeinschaft, sollte später auch der Kern des neuen Gemeinderates und der Stadtverwaltung hervorgehen. Als Dr. Keller im Oktober 1945 aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt schied, wurden dem neuen Oberbürgermeister Dr. Hoffmann, ein früherer Zentrumspolitiker, Stadträte aller in der Antifa vertretenen Strömungen zur Seite gestellt. Der Sozialdemokrat Franz Geiler wurde zweiter Bürgermeister, der Kommunist Urban Keller und der Liberale Otto Vielhauer wurden beigeordnete Bürgermeister. Die Antifa blieb in ihrer Wirkung auf die weiteren politischen Prozesse ohne bleibende Bedeutung. Sie war ein übergangsweise wichtiges Sammelbecken aller antifaschistischen Kräfte. Aber es entstanden in ihr oder durch sie keine neuen politischen Konzepte, wie es andernorts durchaus der Fall war. Andere Antifa-Gruppen übernahmen andernorts zeitweise die Macht auf örtlicher Ebene und glaubten, die überlieferten Parteistrukturen überwinden zu können oder vertraten rätedemokratische Auffassungen. Die Freiburger Antifa fungierte als beratendes Organ der provisorischen Verwaltung. Als sich Anfang 1946 die Parteien neu bildeten, löste sie sich auf. Die Herausbildung politischer Parteien orientierte sich an den Verhältnissen der Weimarer Republik. Im Wesentlichen wurden die traditionellen Strömungen wiederhergestellt. Das christlich-konservative Lager auf der einen, die Linksparteien der Arbeiterbewegung auf der anderen Seite. Nur das deutschnationale Lager konnte direkt nach dem katastrophalen Ergebnis nationalistischer Politik keinen Neuansatz wagen. Zum Teil fanden nationalistische oder sogar faschistische Kreise Unterschlupf bei anderen Parteien, insbesondere beim rechten Flügel der sich neu bildenden Liberalen.
Auf Sozialisten schließt die Reihen, die Fromme.
Moralisch gesehen hatten die Linksparteien die besten Startbedingungen, denn sie waren als Opposition gegen das Naziregime unbelastet. Aber sie hatten für ihren Widerstand einen hohen Blutzoll bezahlen müssen. Noch in den letzten Kriegstagen ermordeten die Nazis gezielt linke Politiker, die in der Nachkriegsentwicklung eine wichtige Rolle hätten spielen können. Nach der deutschen Kapitulation reorganisierten SPD und KPD ihre Parteiorganisation mit den Aktivisten, die in der Illegalität überlebt hatten, allerdings mit neuen politischen Akzenten. Die Spaltung der Arbeiterbewegung in zwei sich bekämpfende Parteien, die den Machtantritt der Nazis entscheidend begünstigt hatte, sollte aufgehoben werden. Sozialdemokraten und Kommunisten wollten die Ansätze der Zusammenarbeit beider Richtungen in der Illegalität nun auch nach der Befreiung fortsetzen. Es gab bei maßgeblichen Politikern den Wunsch, nur noch eine einheitliche sozialistische Partei aufzubauen.
Auf Sozialisten schließt die Reihen.
Die Sozialdemokratische Partei gründete sich in Freiburg und in Baden nicht unter ihrem alten Namen SPD, sondern nannte sich Sozialistische Partei und forderte die Kommunisten auf, sich unter diesem gemeinsamen Dach zu organisieren und auf den Aufbau der alten KPD-Gliederungen zu verzichten. Auch die Kommunisten wollten eine einheitliche, auf der Weltanschauung des Marxismus basierende Partei, allerdings als Ergebnis eines Verschmelzungsprozesses von SPD und KPD. Die Einigungsbestrebungen waren keine regionalen Besonderheiten. Die zentralen Führungsorgane von KPD und SPD hatten in ihren ersten Aufrufen vom 11. bzw. 15. Juni 1945 erschienen in Berlin in gleichem Maße die Einheit beschworen.
Wir wollen vor allem den Kampf um die Neugestaltung auf dem Boden der organisierten Einheit der deutschen Arbeiterklasse führen. Wir sehen darin eine moralische Wiedergutmachung politischer Fehler der Vergangenheit, um der jungen Generation eine einheitliche politische Kampforganisation in die Hand zu geben. Die Fahne der Einheit muss als leuchtendes Symbol der politischen Aktion des werktätigen Volkes vorangetragen werden.
So der Aufruf des Zentralausschusses der SPD. Im Aufruf der KPD hieß es:
Keine Wiederholung der Fehler von 1918. Schluss mit der Spaltung des schaffenden Volkes. Keinerlei Nachsicht gegenüber dem Narzissmus und der Reaktion. Erfüllt von der Erkenntnis des Ausmaßes der Katastrophe und der verhängnisvollen Folgen der bisherigen Spaltung des Volkes gegenüber Narzissmus und Reaktion, bricht sich in Stadt und Land immer stärker der Drang zur Einheit Bahn.
Allerdings sprach der Zentralausschuss der SPD nicht für die gesamte Partei. Ein legitimiertes Leitungsorgan der Gesamt-SPD existierte zu dieser Zeit nicht. Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass der Wunsch, den Bruderkampf unter Sozialisten zu beenden, mehrheitlicher Wille in den beiden Parteien war. Auch rechte SPD-Politiker traten anfangs nicht offen gegen eine Zusammenarbeit der Linken auf. Erst als sich das Büro Schumacher als Gegenzentrum zum Berliner Zentralausschuss bildete und in den Westzonen die SPD-Führung übernahm, wurde der Einheitswille in der SPD politisch gewendet. Auch die Badische Sozialistische Partei hieß Ende 1946 wieder SPD, nach massiver Intervention von Schumacher und nachdem die ersten Wahlen verloren waren.
Auf Sozialisten schließt die Reihe, die fromme
Die ersten Impulse für die Gründung einer christlich geprägten Partei gingen in Freiburg von Menschen aus, die sich während der faschistischen Diktatur als Anhänger der bekennenden Kirche oder des oppositionellen Freiburger Kreis um die Universitätsprofessoren Walter Eugen, Konstantin von Dietze und Gerhard Ritter getroffen hatten. In diesen Zirkeln, die auch vom Schriftsteller Reinhold Schneider inspiriert wurden, entstand der Gedanke, eine überkonfessionelle, von der christlichen Soziallehre geprägte Partei zu gründen. Das bedeutete eine Abkehr vom bisherigen christlichen Parteienmodell. Die Christliche Partei der Weimarer Republik, das Zentrum, war eine katholische Partei, sozusagen der politische Arm des katholischen Klerus. Das Zentrum hatte zuletzt dem Hitlerschen Ermächtigungsgesetz zugestimmt. Die katholische Bekenntnispartei sollte durch eine überkonfessionelle, von der Institution Kirche unabhängige Partei abgelöst werden. Die Vorarbeit dazu leistete die christliche Arbeitsgemeinschaft um Professor Büchner, unterstützt von Erzbischof Gröber. Gegenpol dieser Tendenz war die Gruppe um den früheren Zentrumspolitiker Prälat Föhr, der gemeinsam mit anderen, zum Beispiel dem späteren Landtagspräsidenten Karl Persson, das Zentrum wiederbeleben wollte. Erzbischof Gröber schrieb zu diesem Thema im September 1945 nach Rom:
Zurzeit gehen die Parteien wieder auf. Föhr will das Zentrum erneuern. Ich denke da an eine breitere Gemeinschaft, um dann geschlossen dem Kommunismus zu begegnen.
Gröber, der 1933 den nationalen Staat rückhaltlos begrüßt hatte, war es, der in diesem Fraktionskampf das letzte Wort hatte. Er drohte gerüchteweise mit der Gründung einer eigenen Partei und zwang den Prälaten Föhr unter seine Autorität und unter das gemeinsame Dach des christlich-sozialen Volkbundes. Die daraus entstandene Badische Christlich-Soziale Volkspartei, BCSV, sollte unter ihrem Vorsitzenden und ersten badischen Ministerpräsidenten Leo Wohleb die erfolgreichste badische Partei werden. Sie dominierte den badischen Landtag, viele Kommunalparlamente und Kreistage, sie gab im öffentlichen Leben den Ton an und stürzte die SPD, die sich die Mehrheit erhofft hatte, in tiefe Enttäuschung. Erst 1947 taufte sich die BCSV um und schloss sich damit auch offiziell der Christlich-Demokratischen Union, CDU, an. Das Herausstellen des Badischen war ein geschickter parteipolitischer Schachzug und es ermöglichte breiten Massen eine neue nationale Identifikation, denn
nicht aus unserem Land ist der gefährliche Wirrwarr gekommen, welcher die gesunde demokratische Entwicklung von 1918-19 verfälscht hat,
erklärte der Parteivorsitzende Leo Wohleb auf der ersten Landestagung im Februar 1946 und wenig später in der BZ.
Soll Demokratie nicht von vornherein ein gefährliches Schlagwort sein, so muss sie von unten wachsen, im Boden der Heimat ausgesät sein.
Die badische Heimattümelei war auch ganz im Sinne der französischen Besatzungsmacht, die an einem neuen Großdeutschland selbstverständlich kein Interesse hatte. Im Übrigen verhießen die ersten Äußerungen der Christsozialen einen gemäßigten und somit erträglicheren Sozialismus als den, den insbesondere die SPD recht wortradikal mehr androhte als versprach. Die BCSVP behauptete,
für einen Sozialismus einzutreten, den sowohl die wirtschaftliche und soziale Konstruktion unserer Zeit wie die Verwirklichung echten Christentums verlangen.
Man habe es nicht nötig, hinter den Parteien der Linken zurückzustehen. Immerhin wirkten in der frühen Phase der christdemokratischen Parteigründung so profilierte christliche Sozialisten wie Walter Dirks mit und prägten mit ihren Artikeln die inhaltliche Debatte. Selbst die französische Besatzungsmacht hielt die Christsozialen für eine Partie populaire à tendance socialiste, eine Volkspartei mit sozialistischen Zügen. Die zweite bürgerliche Partei, die Demokratische Partei DP, gründete sich erst spät unter der Führung von Berthold Goldschack. Die französische Besatzungsmacht argwöhnte, dass sich damit ein Sammelbecken von reaktionären Elementen, Industriellen, Kapitalisten und Unzufriedenen bilden könnte. Die späteren Liberalen mussten in ihrer Personalnot auf umstrittene, zum Teil belastete Deutschnationale zurückgreifen und konnten wenig Zustimmung bei den Massen erreichen. Sie positionierten sich als sowohl als auch Bremserpartei zwischen den großen Blöcken von links und rechts. Ihr Mitbegründer Dr. Weldin erklärte im Frühjahr 1946:
Demokratie kann ebenso wenig den Klassenkampf als ihr höchstes Gut ansehen, wie die Pflege christlichen Gedankens nicht Aufgabe des Staates, sondern allein der Kirche ist. Demokratie erfordert daher nicht das Denken in Klassen, Berufsständen oder Konfessionen, sondern das Denken und Sorgen für das gesamte Volk, geeint durch Sprache, Not und Kultur.
Alles in allem gesehen war der Wiederbeginn des politischen Lebens im Frühjahr 1945 noch keine parteipolitische Angelegenheit. Es herrschte ein antifaschistischer Grundkonsens bei denen, die sich politisch überhaupt engagierten. Die ersten politischen Gremien waren große Koalitionen von Parteilosen, Sozialdemokraten, Christdemokraten und Kommunisten. Die antifaschistischen Aufbaugruppen in Freiburg und anderswo kümmerten sich um die dringendsten Alltagsprobleme, um die Versorgung mit Lebensmitteln und Wohnraum. Später kristallisierten sich um die überlebenden Politiker der Weimarer Republik herum erneut die traditionellen Parteistrukturen und Strömungen. Sehr früh wurden die Tendenzen für den späteren Parteienstaat, wie wir ihn heute kennen, gelegt. Versuche, an die Stelle der Parteien neue Organisationsformen zu setzen, blieben im Ansatz stecken oder blieben ganz aus. Während die christlich-konservativen Kräfte die konfessionelle Spaltung überwinden konnten, gelang es der Arbeiterbewegung nicht, ihre Gegensätze im Zuge des heraufziehenden Kalten Krieges beizulegen. Die große Masse der Deutschen interessierte die politischen Auseinandersetzungen nicht bis gar nicht. Eine oder viele Parteien, das interessierte weniger als eine oder viele Stangen Lucky Strike oder Camel.